Liebe Geschwister und Gottesdienstbesucher, es ist schön, dass wir wieder zusammen sein dürfen heute Abend und zu einem wichtigen Thema hören und sprechen dürfen. Dient dem Herrn mit Freuden. Vielleicht noch ein ganz kurzer Hinweis auf den Tisch, Büchertisch da am Ausgang. Wie viele von euch wissen, bin ich seit rund zwei Jahren Rektor der STH Basel. Neulich hat jemand, wo ich das geschrieben hatte, zurückgeschrieben, was heißt das, STH Basel? Oder es ging da um eine Kollekte für die STH Basel, was ist das? Ja, gesagt, kurz erklärt, was das ist. STH heißt Staatsunabhängige Theologische Hochschule. Ist also die Abkürzung dafür. Und es geht also um eine biblische Ausbildung in einer Hochschule. Es ist eine fünfjährige Ausbildung, eine bibeltreue Ausbildung. Und ich meine, dass das heute hier für unsere Länder sehr, sehr wichtig ist. Denn wenn wir da nicht klare biblische Antworten haben, auch werden wir allmählich von der Bibel weggerissen und das ist sehr, sehr schade. Und die jungen Leute, die da mitmachen, die sind sehr dankbar für diese Ausbildung. Und ich bitte auch euch, dass ihr einfach diese Arbeit im Gebet unterstützt. Das ist uns sehr wichtig. Da habe ich auch die STH Postille mitgebracht. Das ist der Freundesbrief, der ungefähr 5-mal im Jahr verschickt wird. Dürft ihr gerne mitnehmen, darf man auch bestellen, einfach Adresse aufschreiben, ich habe da so eine Liste, dann bekommt man die unverbindlich zugeschickt und dann habe ich auch ein Prospekt, da ist so ein kleiner Zettel drin, den darf man auch ausfüllen, entweder auflegen, dann nehme ich den mit oder in die Schachtel machen oder einfach per Post zuschicken, dann bekommt ihr regelmäßig diese Informationen. Ich glaube, die Gemeinde bekommt auch immer welche. Und dann hat es dann eine Broschüre mit den Vorträgen von heute Abend, sind insgesamt 5, natürlich nicht nur von heute Abend, von gestern Morgen, gibt insgesamt 5 Vorträge, kostet 2,5 €, wer das Geld hat, darf es gerne in die Schachtel legen und dann noch ein paar Bücher, eine Auslegung des 1. Korintherbriefes und eine biblische Glaubenslehre, habe ich leider nur ein paar dabei, also bedient euch gerne. Und wenn ihr weitere Fragen habt, dann sind wir auch da, dann dürft ihr auf mich zukommen, dann will ich gerne versuchen, die Fragen zu beantworten. Aber wir bleiben nur bis morgen Mittag und schon ist die Zeit wieder vorbei, dass wir nach Hause fahren sollen und dürfen. Für diese Botschaft lese ich ein paar Texte aus dem 1. Johannesbrief. Das Thema heute Abend, meine Liebe zum Vater, meine Liebe zum himmlischen Vater. Ein paar Texte aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 17. 1. Johannes 2, 15 bis 17. Liebt nicht die Welt noch, was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Begierde des Fleisches und die Begierde der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. 1. Johannes 3, 1 bis 3. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Und noch Kapitel 4, die Verse 7 bis 10. 1. Johannes 4, 7 bis 10. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Meine Liebe zum Vater. Ich habe folgende Schwerpunkte zu diesem Thema. Erstens, meine Liebe zum Vater gründet in der Liebe des Vaters zu mir. Zweitens, meine Liebe zum Vater gründet in der Kenntnis Gottes. Und drittens, meine Liebe zum Vater gründet im Gehorsam und mündet in den Gehorsam. Ich meine, dass Liebe und Freude ganz eng zusammengehören. Das haben wir ja vorher im Psalm 100 schon gehört. Auch Gnade und Freude, ebenso auch die Liebe zum Herrn und die Freude im Dienst. Sehen wir auch hier in Galater 5, 22, wo es um die Frucht des Geistes geht. Zuerst Liebe, dann Freude und Friede und so weiter. Unser Einsatz im Reich Gottes, auch für die Gemeinde, soll nicht aus Zwang geschehen, aber auch nicht mit dem Ziel, sich selbst zu verwirklichen. Das ist was ganz Wichtiges. Also wir sollen nicht in der Gemeinde dienen, weil wir ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, Minderwertigkeitskomplexe, um uns dann irgendwie gut zu fühlen nachher. Oder um selbst zu verwirklichen, weil wir Anerkennung bekommen. Der Dienst im Reich Gottes kann keine Selbstverwirklichung sein, sonst wäre er nicht Dienst. Vielleicht im besten Fall ein Dienst an mir selber. Vielmehr geht dieser Dienst Hand in Hand mit einer Selbstverleugnung. Unsere Liebe zu Gott soll uns dabei motivieren, dass wir unser Leben mit Freuden Gott hingeben, diesem Dienst hingeben. Doch leider stehen wir immer wieder in Gefahr, uns von der Liebe zur Welt motivieren zu lassen, von der Liebe zur gefallenen Welt. Wie kann ich lernen, Gott zu lieben und mich von dieser Liebe prägen zu lassen? Kann man das überhaupt lernen, Gott zu lieben? Und dass diese Liebe mein Leben und auch meinen Dienst prägt? Das ist ganz entscheidend. Und vor allem frage ich mich, wie kann ich lernen, Gott als liebenden Vater anzuerkennen, zu lieben, obwohl ich vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht habe mit meinem irdischen Vater. Das Vaterbild, das wir von unserem Vater haben, das prägt auch unser Verständnis von Gott. Und dann frage ich mich, wie ist das möglich? Auch wenn ich vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht habe, Gott trotzdem als einen liebenden Vater anzuerkennen und zu lieben. Und darum soll es heute Abend unter anderem gehen. Diese Liebe zu Gott, die gründet und wird hervorgerufen durch Gottes Liebe zu mir, zu Gottes Liebe als Vater zu mir und durch eine tiefe Gotteserkenntnis. Und ihr folgt der freudige Gehorsam. Das gehört zusammen. Zum ersten Schwerpunkt. Meine Liebe zum Vater gründet auf der Liebe oder in der Liebe des Vaters zu mir. Meine Liebe zum Vater gründet in der Liebe des Vaters zu mir. Liebe ist in der Regel bringt eine gegenseitige Beziehung zum Ausdruck. Ja. Ich kann schlecht sagen, ich liebe jemanden, wenn ich nicht in irgendwelcher Beziehung zu dieser Person lebe, wenn ich sie überhaupt gar nicht kenne. Und da fällt es mir leichter, jemanden zu lieben, der auch mich liebt, und wenn ich weiß, dass diese Person, dass ich mich von dieser Person geliebt fühle, dann ist das wesentlich einfacher, diese Person zu lieben. Leider haben wir oft ein einseitiges Verständnis von Gott. Da sind die einen, Für die ist Gott so ein lieber alter Opa, nicht? Der immer ganz schön nickt und lächelt und zu allem Ja und Amen sagt. Egal, was ich tue, wie ich lebe, ist überhaupt gar nicht so wichtig für Gott, nicht? Er sagt zu allem Ja und Amen. Jesus wird der liebe Kumpel. Wir sind leider heute geneigt, Jesus immer mehr als nicht als Herrn anzusehen, sondern als lieben Freund, als lieben Kumpel. Nicht, der sich überhaupt freut, wenn ich überhaupt nach ihm frage. Auf der anderen Seite stellen wir uns Gott manchmal so als zornigen Gott vor, der da sitzt mit der Peitsche und wehe mir, wenn ich einen kleinen Fehler mache. Und schon haut er mit der Peitsche. Auch solche Menschen haben es schwer im Leben, wenn sie Gott nur als strafenden Gott sehen. Als strafenden, selbst als strafenden Vater. Solche Menschen werden Mühe haben, sich überhaupt in der Beziehung zu Gott geborgen zu fühlen. Sie werden Mühe haben, sich bedingungslos geliebt zu fühlen. Und sie werden ihren Dienst mehr aus Pflicht tun. Der Grund ist oft, dass wir vielleicht unsere irdischen Väter so ein bisschen vielleicht zu wenig Liebe erfahren haben, dass wir die Liebe nicht wirklich gespürt haben, nicht wirklich erlebt haben. Und dann übertragen wir das auf Gott. Wehe mir, ich mache einen kleinen Fehler. Und dann fällt alles weg, die Heilsgewissheit und so weiter und so fort. Dann warte ich nur noch darauf, dass Gott mich bestraft. Wie ganz anders offenbart uns die Bibel Gott als Vater. Wenn die Bibel davon spricht, vor allem das Neue Testament, dass Gott der Vater ist, dann meint sie zuerst, dass Gott der Vater Jesu Christi ist. Jesus hat zu Gott gebetet und ihn immer wieder als Vater angebetet. Gott ist der Vater Jesu Christi. Und das hat nichts mit einer Zeugung zu tun, sondern einfach bringt einfach diese Beziehung zwischen dem himmlischen Vater und dem Sohn Gottes zum Ausdruck. Diese Beziehung ist von der Liebe geprägt, und da braucht das Neue Testament ein griechisches Wort, das in der damaligen Welt, in der Umwelt des Neuen Testaments eigentlich sehr wenig gebraucht wurde. Vielleicht noch eine kurze Erklärung. Das Neue Testament ist uns griechisch überliefert worden. Die Apostel sprachen zwar zum größten Teil oder eigentlich alle, außer Lukas war ein Nicht-Jude, die sprachen Hebräisch, aber die haben Griechisch geschrieben, weil die Empfänger zum großen Teil zumindest nicht Hebräisch oder Aramäisch verstanden. Und da ist ein Wort gebraucht für Liebe, das damals in der Umwelt des Neuen Testaments sehr wenig gebraucht wurde, das Wort Agape. Man kannte das Wesen der Agape eigentlich gar nicht so richtig, das tiefe Wesen. Agape meint ganz einfach, ich gebe mich für das Wohl des Nächsten hin, weil er mir wertvoll ist, egal was ich zurückbekomme. Die launischen Götter der Antike, die kannten das nicht. Die waren so schnell zornig und eifersüchtig. Und deswegen kannten die Leute damals das Wesen dieser Liebe auch nicht. Aber dieses Wesen offenbart uns nun die Bibel. Gott ist ganz anders als diese launischen Götter der Umwelt des Neuen Testaments oder der Bibel. Und deswegen braucht das Neue Testament dieses Wort, Agape. Ich suche das Wohlergehen des anderen, weil er mir wertvoll ist. Nicht, weil er mir was Gutes tut. Nicht, weil er es verdient hat. Nein, dann würde das nicht dem Wesen der Agape entsprechen. Was wir hervorbringen können, ist nie die Agape. Nie dieses tiefe Wesen der Liebe. Was wir hervorbringen können, ist Eros. Das heißt, ich brauche den anderen oder sogar Gott, um mich selbst zu verwirklichen. Damit hat man damals, das hat man damals mit Eros gemeint. Oder Philia heißt eine Zuneigung zum anderen, weil er mir sympathisch ist. weil er mein Freund ist, weil er mir das Gute zurückgibt. Aber Agape heißt, ich setze mich für ihn ein. Und selbst wenn er mir Schlechtes antut und wenn er es gar nicht verdient hat, wie ganz anders ist Gott, kann man sagen. Ganz anders als wir, selbst ganz anders als alle Götter der damaligen Zeit und die Götter, die man sich immer basteln kann. Gott ist ein Gott der Liebe. Und noch mehr, wir haben vorher gelesen, Gott ist die Liebe. Das tiefste Wesen Gottes ist Liebe. Und wir können sogar sagen, Gott kann nicht anders als lieben. Natürlich spricht die Bibel auch vom Zorn Gottes, sie spricht vom Gericht. Aber schlussendlich ist auch der Zorn Gottes verursacht durch seine Liebe. Er liebt natürlich nicht die Sünde. Er ist ein heiliger Gott und seine Liebe ist eine heilige Liebe, die Sünde verurteilen muss. Dann fragen wir uns, wenn das so ist mit der Liebe Gottes, wie war das einst, als es noch keine Menschen gab? Liebe lebt von der Beziehung. Wie war das einst, als Gott uns noch nicht lieben konnte, weil wir ja noch nicht existierten? Und da wissen wir von der Bibel her, dass die Dreieinigkeit Gottes existierte. Gott, Vater, der Sohn und der Heilige Geist, die existierten schon immer. Und die Liebe gab es auch schon immer, schon damals. Und die Liebe existiert in dieser göttlichen Dreieinigkeit. Und ich habe gesagt, die Liebe gehört zum tiefsten Wesen Gottes. Der Vater liebte den Sohn und umgekehrt. Die Liebe war vorhanden. Perfekt, vollkommen vorhanden. Und dann hat Gott irgendwann den Menschen geschaffen, speziell den Menschen, so sagt uns die Bibel das, als sein Ebenbild. Das heißt, Gott wollte uns mit in diese Liebesbeziehung hineinnehmen. Er wollte uns beschenken in dieser Liebesbeziehung, die nicht mehr nur dem Sohn und dem Vater und dem Geist galt, sondern jetzt auch den Menschen. Die ganze Liebe Gottes galt dem Menschen. Und der Mensch wurde beschenkt durch die Liebe Gottes. Und er hatte die ganze Fülle. Er wusste sich geborgen, geliebt von Gott. Und war glücklich und zufrieden. Doch dann geschah leider etwas, das viel Unheil verursacht hat. Der Mensch ist aus dieser Liebesbeziehung ausgebrochen, durch die Sünde, durch den Ungehorsam. Seitdem sucht der Mensch nach Liebe in der Welt, aber meistens an falschen Ort. Man sucht nach der tiefen Erfüllung, die der Mensch vorher in Gott hat, in dieser Beziehung zum dreieinigen Gott. Man sucht in einer falschen Liebe, man spricht von Liebe, aber man findet nicht wirklich diese Erfüllung, weil kein Mensch diese Liebe bieten kann, die nur Gott uns geben kann, die wir nur in der Beziehung zu Gott haben können. Seitdem sind wir unterwegs auf der Suche nach dem Heil, nach der Geborgenheit, nach der Annahme. Und wir meinen, ja, wenn so und so, dann. Aber wir erlangen das nie. Was tat Gott? Gottes Liebe offenbart sich da wieder ganz neu. Gott sagte zum Glück nicht, ja, du bist jetzt von mir weggerannt und nun werde ich dich strafen und nun gilt dir mein Zorn. Natürlich straft Gott die Sünde. Aber Gott hat sich einen Weg ausgedacht, ja schon vorher hat er sich einen Weg ausgedacht, um die Menschen wieder in sein Heil zurückzubringen. Und dann heißt es in der Bibel, dass Gott Abraham erwählt hatte und Israel, weil aus diesem Volk der Erlöser kommen sollte. Israel meinte zwar immer, ja Gott hat uns erwählt, weil wir etwas Besonderes sind, weil wir es verdient haben, weil Abraham so ein perfekter Mensch war. Aber Gott sagt, nein, absolut nicht. Du bist nichts Besonderes. Aber Gott hat dich geliebt und deswegen hat er dich erwählt. So lesen wir es zum Beispiel in 5. Mose 7, 6 bis 8. Du bist nicht etwas mehr als andere Völker, aber Gott hat mit dir einen Plan und deswegen hat er dich erwählt. Was Gottes Liebe wirklich ist, das sehen wir dann vor allem der Sendung Jesu Christi. Das haben wir hier im Text gelesen. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für die Welt. Darin besteht die Liebe. Die Sendung Jesu Christi zeigt ganz klar, dass Gott uns liebt, obwohl wir gesündigt haben. Trotzdem. Und sie zeigt uns, dass Gott auch zum Sünder ein ganz klares Ja hat. Aber ein Nein zur Sünde. Hat trotz unserer Sünde ein Ja zum Sünder, zu uns. Er hat uns erwählt, er möchte uns annehmen. Aber er hat ein ganz klares Nein zur Sünde. Und deswegen ist Jesus Christus auf diese Welt gekommen. So sagt uns das auch Paulus im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe uns gegenüber darin, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, wann? Als wir noch Sünder waren. Ja, wenn ich jemand liebe, der mich liebt, dann ist es ganz einfach. Recht einfach, nicht? Wenn man so richtig verliebt ist, dann seine Freundin oder Frau zu lieben, ist recht einfach. Aber wenn mich jemand hasst, als wir noch Feinde Gottes waren, dann ist Jesus für uns gestorben, sagt Paulus weiter. Als wir noch gottlos lebten. Und darin erweist sich seine Liebe. Wohl bemerkt, die Sünde konnte Gottes Liebe zu uns nicht zerstören. Die Sünde hat uns zwar aus der Liebesgemeinschaft mit Gott herausgerissen, aber sie hat Gott nicht gehindert, uns weiter zu lieben und das Beste für uns zu suchen. Und was geschieht nun, wenn wir das erkennen und anerkennen? Wenn wir erkennen, dass Gott seine Liebe uns gegenüber offenbart, da am Kreuz auf Golgatha als der Sohn Gottes, der vom Himmel zu uns gekommen ist, am Kreuz hing und die ganze Strafe der Menschheit auf sich genommen hat. Als es über Israel 3 Stunden lang finster wurde, weil Gottes Gericht auf seinem Sohn lag. Gottes Gericht über deine und meine Schuld. Darin erweist sich Gottes Liebe uns gegenüber. Und wenn ich das anerkenne und im Glauben Jesus aufnehme, ihn um Vergebung bitte, dann sagt uns die Bibel, dass Jesus in unser Leben kommt, in unsere Herzen kommt. Und dass wir dann das Vorrecht haben, Kinder Gottes zu sein. Wie viele ihn Jesus aufnahmen, denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glaubten, lesen wir in Johannes 1, Vers 12. Denen gab er Vollmacht, Kinder Gottes zu werden. Gott ist dann nicht nur der Vater Jesu Christi, sondern ist auch mein Vater. Wie Paulus sagt, dann dürfen wir zu Gott rufen, aber, lieber Vater, er kümmert sich um mich viel mehr, als mein irdischer Vater das je tun konnte. Ich bin ihm wichtig. Ich muss meine Erfüllung, meine Liebe, meine Geborgenheit nicht mehr in der Welt suchen, sondern ich weiß mich von Gott geliebt. Er ist ein liebender Vater und ich weiß mich in ihm geborgen. Und ich weiß, dass Gott mich nicht liebt, weil ich es verdient habe, sondern gegen jeden Verdienst. Das ist das Wesen der Liebe Gottes. Und wenn ich das erkenne, und so viel mehr ich das erkenne, dass diese Liebe Gottes zu mir unverdient ist und dass er mein liebender Vater ist und das Beste für mich will, umso mehr wird auch meine Liebe zu Gott wachsen. Und umso mehr wird mein Dienst für den Herrn motiviert werden durch diese Liebe. Und das ist Gottes Wille, dass wir seine Liebe zu uns erkennen. Und dass wir natürlich Jesus Christus in unser Herz aufnehmen, wenn wir es noch nicht getan haben. Und dass wir Kinder Gottes sind. Dass wir wissen, dass wir eins beim Herrn sein werden, wenn wir sterben, aber dass wir auch wissen, dass wir jetzt schon mit ihm leben. Komme zum nächsten Schwerpunkt. Meine Liebe zum Vater gründet in der Erkenntnis Gottes. Vielleicht fragst du, ja, was hat denn Liebe mit Erkenntnis zu tun? Liebe ist doch Herzenssache, nicht Verstandessache. Und da lesen wir im 1. Korinther 8, Vers 1, Erkenntnis bläht auf, Liebe baut auf. Dazu muss man sagen, dass wahre Erkenntnis Gottes nicht aufbläht. Von der spricht Paulus hier auch nicht. Eine scheinbare Erkenntnis hatten die Korinther, die sie aufgeblasen sein ließ. Aber das war nicht die wahre Erkenntnis. Im Gegenteil, die Bibel zeigt uns sehr klar, dass wahre Erkenntnis Gottes uns zu der Liebe führt. Und uns in die Liebe hineinführt, die Gott ist. Ähnlich ging es den Empfängern des ersten Johannesbriefes. Johannes muss nun schreiben, wenn ihr nicht liebt, habt ihr Gott nicht erkannt. Andersherum, wenn ihr Gott erkannt habt, dann liebt ihr auch in seiner Liebe. Und wir sehen hier, wie eng Erkenntnis und Liebe zusammengehören, in der Bibel. Da sagst du, Liebe ist Herzenssache. Jawohl, sage ich. Liebe ist durch und durch Herzenssache, auch nach der Bibel. Aber den Verstand darf man nach der Bibel nicht vom Herzen trennen. Nach der Bibel denken wir im Herzen und wir fühlen im Herzen. Also ist Liebe nicht nur Gefühlssache, sondern auch Verstandessache. Das zeigt uns die Bibel. Also es ist, der Verstand gehört zum Herzen und auch die Gefühle gehören zum Herzen. Und ich meine, dass wir hier nicht trennen sollten, was Gott zusammengefügt hat. Der Mensch ist eine Einheit zwischen Fühlen und Denken und Wollen. Jesus geht so weit und sagt, dass das ewige Leben von der wahren Gotteserkenntnis abhängt. Im Johannes 17, Vers 3 können wir es nachlesen. Das aber ist das ewige Leben, dass die dich, der du allein wahrer Gott bist, erkannt haben und den du gesandt hast. Wie wächst die Liebe zu einer Person? Doch nur dadurch, dass ich die Person besser kennenlerne. Liebe auf dem ersten Blick ist meistens sehr äußerlich und oberflächlich, nicht? Wenn man eine Person sieht und sie schon sofort liebt, dann ist es meistens noch sehr äußerlich und oberflächlich. Erst dadurch kann die Liebe wachsen, dass man sich kennenlernt und schätzen lernt. Die Bibel spricht durch und durch sehr positiv von einer wahren Gotteserkenntnis. Und diese wahre Gotteserkenntnis ist sehr prägend für unser gesamtes Leben. Viel mehr, als wir meinen. Jesus sagt sogar so zu den Sadduziern, er sagt, ihr irrt, weil ihr weder die Kraft Gottes kennt, noch die Schrift. Deshalb irrt ihr. Und Petrus schreibt in seinem zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Abvers 3, dass uns durch die Gotteserkenntnis, dass wir dadurch Anteilhaber der Natur Gottes geworden sind. Anteilhaber des Wesens Gottes. Und dazu gehört nach Vers 7 auch die Liebe. Da fragen wir uns, wie können wir zu dieser Gotteserkenntnis kommen? Ich habe gesagt, dass eine Gotteserkenntnis überhaupt Voraussetzung ist dafür, dass wir ewiges Leben haben, dass wir Kinder Gottes werden. Und das heißt, wenn ich evangelisiere, sollte ich auch die biblische Lehre bringen, die uns ja Gott offenbart in seinem Wesen, dass ich Gottes Liebe erkenne, aber auch seine Heiligkeit. Und da fragen wir uns aber, wie können wir in dieser Erkenntnis wachsen? Das biblische Wort, vor allem im Alten Testament, das mit Erkennen übersetzt wird, bezieht sich nicht nur auf ein theoretisches Wissen oder auf eine theoretische Erkenntnis, sondern bedeutet vielmehr ein Kennenlernen aus einer Begegnung oder aus der Erfahrung heraus. Hat also immer mit der Erfahrung zu tun und mit einer persönlichen Begegnung. Sei es zum Beispiel von Adam, und er kannte seine Frau. Das war eine ganz tiefe Begegnung dieser zwei Menschen. Wir können viel über Gott wissen. Wir können sogar Theologie studiert haben. Aber Gott nie in seinem tiefsten Wesen erkannt haben. Ich staune immer wieder über manche Theologen. Die schreiben Bücher, wissenschaftliche Bücher, die haben jahrelang geforscht, die unterrichten Theologie an einer Universität. Aber die haben Gott nicht wirklich, in mancher Hinsicht nicht wirklich erkannt. Erkennen ist nicht nur Verstandessache. Natürlich brauchen wir auch unseren Verstand, aber die Bibel zeigt, dass unser Verstand von Natur aus verfinstert ist. Und dass wir da das Wirken des Geistes brauchen, der unser Verstand erleuchtet, damit wir auch die Bibel verstehen und damit wir im Gebrauch des Verstandes natürlich im Bibellesen darüber nachdenken, zu einer tiefen Gottesbegegnung kommen. Die Bibel will uns durch Jesus immer näher zu Gott bringen. Das ist das eigentliche Ziel, dass wir Gott in seinem Wort begegnen. Und das geschieht durch Jesus Christus. Er ist der Vermittler. Und dann werden wir in der Erkenntnis wachsen und da werden wir natürlich auch in der Liebe zu Gott wachsen. Das bedeutet für mich, dass ich ein demütiges Herz habe und ein aufrichtiges Herz. Dass ich mich von der Bibel her kritisch hinterfragen lasse. Dass ich Gottes Geist in meinem Herzen wirken lasse. Dass Gottes Geist mein Herz verändern kann. Das ist ganz wichtig. Dass ich gegebenenfalls auch meine traditionellen Vorstellungen überprüfe, von der Bibel her überprüfe. Nicht, das mag sein, dass ich da immer den Halt gesucht habe in meiner Tradition. Es kann sein, dass die Tradition gut ist, aber es kann auch sein, dass sie gegen die Bibel gerichtet ist. Und da muss ich mich in meiner Tradition hinterfragen lassen. Was lehrt die Bibel? Wie offenbart uns die Bibel Gott? Und so kann mein Leben verändert werden durch das Wirken des Geistes aufgrund der Bibel. Und ich werde Gott ähnlicher. Ich werde Gott mehr und mehr in seinem Wirken erkennen. Und das wird mein Leben sehr stark prägen. Und dann komme ich zum letzten Schwerpunkt. Meine Liebe zum Vater gründet im Gehorsam und mündet in den Gehorsam. Wahre Gotteserkenntnis führt zum Gehorsam. Und durch den Gehorsam wird wiederum die Liebe zu Gott wachsen. Das ist beides wahr. Wenn ich Gott wirklich erkenne, dann werde ich ihm auch gehorchen. Das zeigt uns schon das Alte Testament. Man kann nicht Gott erkennen und ihm nicht gehorchen. Das ist unmöglich. Wenn ich Gott erkenne, führt das zum Gehorsam und durch den Gehorsam wird meine Liebe zu Gott wachsen. Aufgepasst, ich muss nochmals betonen, mein Ungehorsam mindert Gottes Liebe zu mir nicht. Es kann sein, dass Gott mich erziehen muss, züchtigen muss, damit ich wieder zum Gehorsam geführt werde. Aber das tut Gott nicht, weil er mich weniger liebt, im Gegenteil, weil er mich liebt. Lesen wir zum Beispiel in Hebräer 12. Deswegen erzieht Gott mich in seiner Liebe und möchte, dass ich lerne zu gehorchen. Ungehorsam mindert aber meine Liebe zu Gott. Nochmals. Ungehorsam mindert nicht Gottes Liebe zu mir, aber meine Liebe zu Gott. Wenn ein Kind den Eltern ungehorsam war, ist die Beziehung gestört, bis die Sache geregelt ist. Das Kind merkt das. Ich war ungehorsam, hatte schlechtes Gewissen und es kann den Eltern gegenüber nicht, kann den Eltern nicht frei begegnen. Wenn die Sache geklärt ist, dann ist wieder alles in Ordnung. Unser Gehorsam Gott gegenüber, auch und gerade wenn es uns schwerfällt zu gehorchen, wird die Liebe wachsen lassen. Gerade da, wo es uns schwerfällt, Gott zu gehorchen und wir trotzdem Ja sagen, wird unsere Liebe zu Gott wachsen. Und wir werden erleben, wie ein Segen darauf ruht, dass wir gehorsam sind. Es ist natürlich nicht immer leicht, nicht unseren Kindern fällt es nicht immer leicht zu gehorchen. Und das merken sie ja dann auch. Und uns fällt es auch nicht immer leicht, Gott zu gehorchen, sollten wir den Kindern vielleicht auch mal sagen, nicht? Nicht so tun, als wäre es uns immer einfach. Oder schon? Mir nicht. Und trotzdem weiß ich, wenn ich Gott gehorsam bin, dann ruht darauf ein Segen, der Segen Gottes. Und meine Liebe zu Gott wird dadurch wachsen. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 9 und 10, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, wie auch ich die Gebote meines Vaters halte und in seiner Liebe bleibe. Jesus sagt hier nicht, dass er seine Jünger nicht mehr lieben wird, wenn sie seine Gebote nicht halten. Aber er sagt, dass sie dann, wenn sie ungehorsam sind, nicht in seiner Liebe bleiben. Ich könnte das mit einem Radiosender und einem Radioempfänger vergleichen. Nun, wenn mein Radioempfänger vielleicht kaputte Batterie hat oder so weiter, es funktioniert nicht mehr, dann kann ich nicht sagen, der Sender ist schuld. Der Sender sendet immer noch, aber der Empfänger ist gestört. Es ist stumpf geworden, es kann nicht mehr die Wellen empfangen. So ist es auch mit unserem Ungehorsam. Gottes Liebe ist immer noch da, aber wir sind stumpf geworden. Und je mehr wir im Ungehorsam leben, desto mehr werden wir abgestumpft Gottes Liebe gegenüber. Und da müssen wir uns nicht wundern, wenn es schwer geht im geistlichen Leben. Wenn wir uns abmühen und es klappt alles nicht. Im ersten Johannesbrief wird uns sehr klar gezeigt, dass Gottes Liebe erst dann mit meinem Leben zum Ziel kommt, wenn er zum Gehorsam führt. Erst dann kommt Gottes Leben in meinem, Gottes Liebe in meinem Leben zum Ziel, wenn diese Liebe zum Gehorsam führt. Wenn ich also ein klares Nein zur Sünde habe, und wenn die Bibel von Gottes Liebe spricht, oder hier lesen wir von der Liebe des Vaters, meint sie immer zuerst Gottes Liebe zu mir. Das ist überhaupt die Voraussetzung, dass ich Gott lieben kann. Und diese Liebe zu mir, die möchte erwidert werden. Wie Paulus in Römer 5,5 schreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und weil die Liebe da ist, will ich gerne Gott gehorsam sein. Und ich weiß, dieser Gehorsam seinem Wort gegenüber wird ein Segen für mich bedeuten. Wird zum Segen werden für mich. Und so ist es wichtig, dass wir lernen, aus Liebe zu Gott auch seinem Wort zu gehorchen, weil wir wissen, das ist das Beste, was wir tun können. Auch wenn wir nicht immer den Sinn darin sehen, Nichts kann ja sein, dass ich denke, es wäre jetzt besser, hier in der Sünde zu leben. Das würde mehr Spaß machen. Aber schlussendlich werde ich viel glücklicher sein, wenn ich im Gehorsam lebe. Ich möchte diese Gedanken kurz zusammenfassen. Meine Liebe zum Vater gründet in der Liebe. Das zu mir. Und dann haben wir da alle ein Problem, ja, vielleicht übertrieben, aber manchmal haben wir ein Problem. Denn wir denken an unsere irdischen Väter und ich bin auch Vater, aber ich bin nicht vollkommen. Ich versuche meinen Kindern die Liebe weiterzugeben, aber ich mache dabei Fehler. Und nun übertragen wir das Verständnis vom Vatersein auf Gott. Und meinen, wir müssten uns Gottes Liebe jeweils verdienen. Aber es ist in Wirklichkeit umgekehrt. Die Liebe gehört zu Gott und Gott ist Liebe. Sie gehört zum tiefsten Wesen Gottes. Sie existiert in der göttlichen Dreieinigkeit schon seit Ewigkeit und Gott hat uns geschaffen, damit er uns mit hineinnimmt in diese göttliche Beziehung. Aber weil die Sünde dazwischen gekommen ist, ist diese Beziehung gestört. Und durch den Glauben an Jesus dürfen wir wieder in diese Beziehung eintreten. Und wenn wir das tun, dann werden wir durch Jesus Kinder Gottes. Und wie Jesus, wie der göttliche Vater, der Vater Jesu Christi ist, so wird er auch unser Vater. Durch Jesus. Und so dürfen wir dann zum Vater in einer Beziehung leben. Und dann hängt diese Liebe doch eng mit der Gotteserkenntnis zusammen, dass wir Gott richtig erkennen, auch in seinem Wesen. Und das heißt, dass wir in der Bibel forschen müssen, aber dass der Geist uns dabei hilft, Gott richtig zu erkennen, durch Jesus Gott zu begegnen und mit Gott in einer Gemeinschaft zu leben, in einer lebendigen Beziehung. Das wird meine Liebe zu Gott wachsen lassen. Und das wird mich motivieren, auch im Gehorsam zu leben. Ich werde dann gerne ihm gehorchen, auch da, wo es schwerfällt. Kinder, die ihre Eltern lieben, denen wird es leichter fallen, auch da zu gehorchen, wo es schwerfällt. Andererseits werden wir durch diesen Gehorsam gesegnet und wir werden in der Liebe zu Gott wachsen, wenn wir bereit sind, so zu gehorchen. Und das soll und wird unseren Dienst motivieren, dann ist der Dienst für Gott nicht Pflicht, sondern Freude, selbst da, wo es uns mal schwerfällt. Wir wissen, Gott wird diesen Dienst segnen. Ich lade ein zum Gebet. Lass uns die Liebe des Vaters offenbart. Des himmlischen Vaters. Du wusstest dich geliebt, auch während des Erdenlebens. Und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Herr, dass du für uns gestorben bist, am Kreuz von Golgatha. Dass wir nun Kinder Gottes sein dürfen durch dich. Und dass der himmlische Vater auch unser Vater ist, den wir lieben dürfen, weil er uns zuerst geliebt hat. Weil er uns befähigt, durch das Wirken des Heiligen Geistes in dieser Liebe zu lieben. Und wir möchten gerne lernen, im Gehorsam zu lieben, gehorsam zu sein und auch einfach zu lieben, wo es uns manchmal schwerfällt. Herr, wir wissen, dass du segnen wirst. Schenke du die Kraft, die wir brauchen. Schenke auch das Vertrauen zu dir. Und immer wieder neu die Gewissheit, dass wir uns deine Liebe nicht verdienen müssen, sondern dass du uns einfach lieb hast, weil du für uns gestorben bist, weil du uns geschaffen hast, weil du unser Bestes möchtest. Hab Dank dafür. Amen.